Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not hier in München-Harlaching begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute vor 70 Jahren wurde der Europarat gegründet. Der 5. Mai wird daher seit 1964 als Europatag gefeiert, der in diesem Jahr sicherlich ganz im Zeichen der Europawahl am 26. Mai steht. Im Vorfeld dieser Wahl haben viele Politiker vor nationalistischen Parteien gewarnt, die die Werte der Europäischen Union untergraben und auch den Zusammenhalt Europas gefährden würden. Die Frage, die sich aber stellt, ist: Sind die Werte und Prinzipien, die für die Begründer der europäischen Einigungsbewegung maßgeblich waren, auch heute noch gültig und wichtig? Werner Münch, ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und von 1984 bis 1990 Mitglied des Europäischen Parlaments, hat dazu eine sehr deutliche Meinung. Hören Sie heute seinen Vortrag über den gesteuerten Wertewandel im neuen Europa, gehalten im vergangenen Juli auf dem Kongress Freude am Glauben.
Exzellenz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Europa, meine Damen und Herren, wir meinen natürlich die Staatengemeinschaft der Europäischen Union, ist in einem Zustand, über den wir katholische Christen nicht besonders glücklich sein können, weil die Bereitschaft zur Anerkennung ihrer christlichen Wurzeln immer mehr nachlässt. Ich trage Ihnen hierzu zunächst eine besonders kompetente, wie ich meine, Aussage vor. In der sogenannten Pariser Erklärung, die von herausragenden Persönlichkeiten aus mehreren Ländern, unter anderem auch von dem deutschen Philosophen Robert Spemann, unterzeichnet worden ist, heißt es in Ziffer 10 zu dieser Frage, ich zitiere: Das wahre Europa bekräftigt die gleiche Würde eines jeden Individuums, unabhängig von Geschlecht, Rang oder Volkszugehörigkeit. Auch dies speist sich aus christlichen Wurzeln. Unsere Tugenden sind zweifelsfrei christlichen Erbes. Gerechtigkeit, Mitgefühl, Gnade, Vergebung, Friedfertigkeit, Wohltätigkeit. Das Christentum hat die Beziehungen zwischen Männern und Frauen revolutioniert, indem es Liebe und gegenseitige Treue in einem zuvor nie gekanntem Ausmaß als bleibende Werte etablierte. Zitat Ende. Bevor wir der Frage nachgehen, ob diese christlichen Wurzeln der heutigen EU noch bewusst sind und in ihrer politischen Zielsetzung eine Rolle spielen, müssen wir uns zunächst kurz ihrer Gründungsgeschichte widmen. Also Kapitel 2, eine kurze Gründungsgeschichte der EU. Wenn man sich heute kritisch mit der Gründung und Entwicklung der Europäischen Union sowie mit ihrem derzeitigen Zustand auseinandersetzt, dann läuft man sofort Gefahr, automatisch in die rechte Ecke gedrängt und als europafeindlich abgestempelt zu werden. Die Vertreter dieses Rituals der Diffamierung wollen nicht zugeben, dass sich nicht derjenige europafreundlich verhält, der Probleme nicht zur Kenntnis nimmt, weil er sie beschönigt oder verschweigt, sondern derjenige, der sie kritisch benennt, weil er nämlich damit einen Beitrag zur konstruktiven Lösung dieser Probleme leisten will. Deshalb darf ich mal der Klarheit wegen diesem Kapitel zunächst eine sehr persönliche Bemerkung voranstellen. Ich war 7,5 Jahre alt, als mein Vater aus französischer Kriegsgefangenschaft heimkehrte und als er im Februar 1948 in unserer kleinen Wohnung im Ruhrgebiet plötzlich und unerwartet vor mir stand, bin ich weinend zu meiner Mutter gelaufen und habe sie gefragt, was will denn dieser fremde Mann hier, weil ich ihn als Kind bewusst zum ersten Mal gesehen habe. Von 1984 bis 1990, also 36 Jahre später, habe ich als Abgeordneter im Europäischen Parlament besonders gern mit Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich für die Vertiefung der deutsch-französischen Aussöhnung und Freundschaft politisch gearbeitet. Und 2008, also 60 Jahre später als 1948, hat unsere jüngste Tochter Susanne einen Franzosen geheiratet. Beide leben zurzeit mit zwei wunderbaren Buben in Frankreich. Beide sprechen fließend Deutsch und Französisch. Und das dritte Kind hat sich angekündigt. Ich wollte hiermit lediglich zweifelsfrei zum Ausdruck bringen, dass ich ein zusammenwachsendes Europa unbedingt will, aber nicht so, wie es sich viele Politiker von heute vorstellen. Und wie lief, mal ganz abgesehen von dieser persönlichen Biografie, denn eigentlich die Gründungsgeschichte der Europäischen Union ab? Dies in aller Kürze. Nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges und seinen Folgen musste Europa aus der tiefen Krise des gegenseitigen Misstrauens und aus einem Klima des Kalten Krieges einen Neuanfang zur Befriedung dieses Kontinents wagen. Die zentralen Akteure im Wiederaufbau eines solchen Europas waren der Deutsche Konrad Adenauer, der Italiener Alcide De Gasperi und der Franzose Robert Schumann. In ihrem politischen Denken standen die Aussöhnung der Völker, Frieden und neues Vertrauen im Mittelpunkt. Alle drei hatten diese Vision auch als gläubige Christen mit gemeinsamen religiösen Werten und Überzeugungen. Die Freundschaft Adenauers mit De Gasperi, italienischer Ministerpräsident von 1949 bis 1953, war deshalb so tief, weil dessen Glaubensfundament genauso unerschütterlich war wie das von Konrad Adenauer. Und auch Robert Schumann war ein ebenso frommer wie unbeirrbarer Christ. Es war deshalb überhaupt kein Zufall, dass politische Gespräche Adenauers mit De Gasperi oder mit Schumann häufig mit einer heiligen Messe oder mit einem Gebet in einer Kirche oder in einem Kloster begannen. Also, die Neukonstruktion Europas war gewollt als eine Friedensunion auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen und von übereinstimmenden Grundsätzen zwischen den handelnden Akteuren. Sie hatte ein christliches Fundament, ein verbindendes und verbindliches Ethos, eine Seele Europas, wie es in der Literatur heißt. Und zwischen den Verantwortlichen gab es eine kongruente Sicht von Mensch und Gesellschaft. Europa wurde tatsächlich nach einem Wort von Romano Guardini gedacht als eine Gesinnung. Adenauer, De Gasperi und Schumann und natürlich auch viele andere, die am Aufbau Europas mitwirkten, waren in ihrer christlich geprägten Werteüberzeugung über jeden Zweifel erhaben und damit auch ein Glücksfall, man muss das öfter betonen, für die europäische Geschichte nach 1945. Stellen Sie sich vor, die Gründungsväter der Europäischen Union wären Gerhard Schröder, Berlusconi und Hollande gewesen. Dann können Sie sich vorstellen, dass wir ein anderes Europa hätten als das, was wir heute haben. Aus der Gemeinschaft von 6 Staaten, die 1957 den EWG-Vertrag unterzeichnet haben, ist heute eine noch mit 28 EU-Mitgliedstaaten geworden, die mehr als 70 Jahre vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute sind eine Zeit gewaltiger Umbrüche gewesen in Deutschland. Frieden und Versöhnung waren eine große moralische Kraft für ein Europa der Nachkriegszeit. Die Generation unserer Kinder erlebt ein völlig anderes Europa, als wir Älteren es in unserer Kindheit und frühen Jugend erlebt haben. Ob wir allerdings diesen insgesamt positiven Befund auch heute noch an unsere Enkelkinder weitergeben können, bleibt eine offene Frage und ich habe große Zweifel wegen des derzeitigen Zustands. Was denn ist die Krise der Europäischen Union? Natürlich ließen sich in diesem Kapitel zahlreiche Bereiche mit ebenso zahlreichen Einzelbeispielen benennen. Wegen der zur Verfügung stehenden Zeit werde ich mich knapp auf vier wesentliche beschränken. Die zahlreichen anderen Problemfelder fasse ich lediglich in der Feststellung zusammen, dass sich die Europäische Union in einer Identitätskrise befindet und meint, diese Krise lasse sich lediglich mit mehr Europa, wie wir ständig hören, lösen. Obwohl sich, wie zahlreiche nationale Wahlen in der jüngsten Vergangenheit bewiesen haben, immer mehr Bürger gerade deshalb von ihr abwenden, weil sie sich mit immer mehr Bürokratie, immer mehr Kompetenzen anzumaßen versucht, auch außerhalb der Politikfelder, für die sie nach den Verträgen überhaupt keine Kompetenzen hat, zum Beispiel in Fragen von Ehe und Familie sowie in den Fragen des Lebensschutzes. Von den besonders zentralen Fragen greife ich zwei heraus. Erstens die Anwendung des Rechts. Äußerst scharf geht der frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff mit der EU ins Gericht. Mit Verweis auf die Hilfe der Europäischen Zentralbank bei der Staatsfinanzierung und der Annäherung der Europäischen Union an eine Haftungsgemeinschaft geißelt er einen elementaren Rechtsverlust der EU mit der Feststellung, dass heute viele bereit sind, Zitat, ein Stück des Weges in die weitere Illegalität voranzuschreiten, weil dieser Weg beachtliche Gewinne verheißt oder auch nur die Chance bietet, drohende Verluste auf andere zu verschieben. Und an anderer Stelle sagt er, wieder Zitat, die Rechtsmaßstäbe weichen dem alltäglichen Kompromiss, der zum Kerngedanken der Demokratie erklärt wird. Zitat Ende. Eine Instabilität des Rechts, so Kirchhoff, wiege schwerer als eine Instabilität der Finanzen und erschließt mit dem Mahnruf, Integration heißt Werben für das Recht. Zitat Ende. Die Schuldenkrise Griechenlands zum Beispiel, die die Europäische Union 9 Jahre lang in Atem gehalten hat, ist ein schlagender Beweis dafür. Ein Rechtsverstoß nach dem anderen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass das Rückzahlungsdatum der gewährten Kredite auf das Jahr 2032 verschoben worden ist. Das heißt, keiner der jetzt handelnden und verantwortlichen Politiker ist im Jahre 2032 noch mit dieser Frage befasst. Zweitens, besonders gravierend, da bitte ich um Ihre besondere Aufmerksamkeit, weil das, was hier von Institutionen festgelegt worden ist, bei den Bürgern in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gar nicht bekannt ist, nämlich die Asyl- und Migrationspolitik. Bei dieser Frage ist zunächst einmal besonders bemerkenswert, was der EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, Dimitris Avramopoulos, hierzu gesagt hat. Er sprach nämlich keineswegs von zeitlich begrenzter Schutzgewährung, sondern unverhohlen von dauerhaften Neuansiedlungen und seine Aussage lautet, Zitat, durch die Schaffung eines dauerhaften Rahmens mit einheitlichen Verfahren können wir schnellere Verfahren gewähren, was uns wiederum ermöglicht, schrittweise unsere Neuansiedlungen zu erhöhen. Diese Aussage ist auch im Zusammenhang zu sehen mit der des Niederländers Frans Timmermans, erster Vizepräsident der EU-Kommission, der auf einem EU-Fundamental Rights-Kolloquium die Mitglieder des Europäischen Parlaments aufgefordert hat, ihre Anstrengungen zu verstärken, Zitat, monokulturelle Staaten auszuradieren und den Prozess der multikulturellen Diversität zu beschleunigen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass jeder weiß, welche inhaltsschwere Aussage hinter diesen Begriffen monokulturelle Staaten auszuradieren steht. Das heißt nämlich, es soll in absehbarer Zukunft keine Nationalstaaten mehr geben und den Prozess der multikulturellen Diversität, also der Unterschiedlichkeit aufgrund der vielen Kulturen, die in die EU-Länder kommen, zu beschleunigen. Diese Aussagen der beiden genannten Kommissare belegen zweifelsfrei, dass wir derzeit mehrheitlich keine Einwanderung von größtenteils angeblich zeitlich befristeten Schutzsuchenden, so werden sie bezeichnet in der EU, sondern mehrheitlich gezielt dauerhafte EU-Neuansiedlungen als indirekte Umsetzung des UNO-Thesenpapiers Replacement Migration, also Ersatzmigration erleben, in dem genau diese Forderung steht. Und in diesem Umsiedlungsprogramm treibt die EU ihren Plan zum Austausch der europäischen Bevölkerung weiter voran. Ihr neues Resettlement-Programm der EU will für sogenannte, ich zitiere, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge einen legalen, direkten und sicheren Weg nach Europa öffnen, was zum Beispiel konkret im Alltag auch kostenlose Flüge bedeutet, nur am Rande. Bis 2019 mehr als 50.000 dauerhafte Neuansiedlungsplätze zu schaffen, von denen die deutsche Regierung bereits die Aufnahme von mindestens 10.000 Migranten zugesagt hat, weil 50.000 Migranten geteilt durch 28 Mitgliedstaaten gleich 10.000 für Deutschland bedeutet. Entschuldigung, das war Ironie. Also 10.000 von 50.000. Vielleicht noch eine andere Zahl, die ich gerne in Erinnerung rufen möchte. Eine Zahl, die vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen vor wenigen Wochen veröffentlicht worden ist, Stand Dezember 2017 Quoten der Flüchtlinge, nennen wir sie jetzt mal so, Deutschland 1,4 Millionen, Frankreich 400.000, Italien 335.000, Griechenland 83.000. Was sollen also eigentlich die weiteren falschen Begründungen unserer Regierung in der Flüchtlingspolitik, wenn uns der dahinterstehende Strategieplan, den ich Ihnen gerade vorgetragen habe, verheimlicht wird? Meine konkrete Frage in diesen zwei Punkten, in diesem Kapitel lautet also, gibt es eigentlich heute noch ein verbindliches Ethos in der Europäischen Union? Was macht denn ihre Identität aus? Was ist denn ihre Seele? Erstens Verständnis von Ehe und Familie, Verständnis der Europäischen Union im Gender Mainstreaming. Es ist seit Jahren Ziel der EU-Politik, die heterosexuelle Ehe und Familie durch die Ideologie des Gender Mainstreaming zu zerstören. Diese Ideologie, Gabriele Kubi, viele andere weisen ja auch ständig darauf hin, weil es von einer so großen Bedeutung ist. Diese Ideologie will ein neues Menschenbild. Es geht nicht um Gleichberechtigung. Sie will die Herrschaft der Frau über den Mann, die Auflösung der Identitäten von Mann und Frau sowie die Beseitigung jeder moralischen Begrenzung und Bewertung sexueller Handlungen. Alle bestehenden Normen der Sexualität ersetzt sie durch das Lustprinzip, das jeder moralischen Bewertung entzogen wird. Gender Mainstreaming behauptet ohne einen einzigen wissenschaftlichen Beweis, ich behaupte, den es auch nicht geben wird und nicht geben kann, das Geschlecht sei nicht biologisch vorgegeben, sondern es sei ausschließlich sozial bestimmt. Die Mutterrolle wird abgeschafft weil die Frau vorrangig in den Arbeitsmarkt soll. Nach dem Kindeswohl wird überhaupt nicht mehr gefragt. Und deshalb bezeichne ich, wie ich denke, ohne Übertreibung diese Ideologie als eine anthropologische Revolution, die im Übrigen natürlich in erster Linie gegen unser christliches Menschenbild gerichtet ist. Einen erneut klaren Beweis für ihre Einstellung zur Familienpolitik hat die Europäische Union noch vor kurzem gegeben. Am 15. Mai dieses Jahres wurde offiziell der Internationale Tag der Familie begangen. Die EU-Institutionen haben diesen Familientag totgeschwiegen. 2 Tage später wurde der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie mit viel Aufwand gefeiert, wobei der Innenkommissar, den ich vorhin schon zitiert habe, Timmermans, die EU-Kommission beim Christopher Street Day in Brüssel vertreten hat. Und gleichzeitig beging die schwul-lesbische Eurokratengewerkschaft Egalité, die es in der EU offiziell gibt, eine eigene Gewerkschaft, also der EU-Institutionen für schwule und lesbische EU-Beamte, ihr 25-jähriges Bestehen in Anwesenheit des deutschen Kommissars Oettinger, der im Übrigen, falls das jemand vergessen haben sollte, der Christlich-Demokratischen Union angehört. Zweitens Abtreibung. Seit Jahren fordert die Europäische Union von ihren Mitgliedstaaten die Legalisierung der Abtreibung, die sie in der Regel verbrämt und zu verharmlosen versucht mit dem Begriff der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Sie haben den Begriff sicher schon öfter gelesen. Die Zuweisung von Finanzmitteln für bestimmte Projekte, besonders in Ländern der Dritten Welt, wird von dieser Bedingung abhängig gemacht, was nach meiner Beurteilung nichts anderes bedeutet als Kolonialismus pur. In allen Berichten des Europäischen Parlaments in den letzten Jahren, Sie kennen sicher die Namen einiger Berichterstatter wie Estrella, Lunacek, Tarabella, Neuchel oder Basterecea und andere, wurde die Abtreibung als Menschenrecht auch für Minderjährige ohne Zustimmung der Eltern gefordert, mit dem zusätzlichen Verbot der Berufung auf sein Gewissen als Begründung für die Weigerung eines Arztes, eines Pflegers oder einer Krankenschwester an einer Abtreibung mitzuwirken. Und vielleicht haben Sie in den letzten Monaten häufiger gelesen von solchen Fällen, dass Ärzte, Krankenschwester oder Pfleger genau deshalb entlassen worden sind. Und es gibt eine internationale Juristenvereinigung, die sich Gott sei Dank dieser Fälle annimmt und darauf einen besonderen Schwerpunkt legt. Ich zitiere Kardinal Ratzinger, der schon vor 30 Jahren unmissverständlich festgestellt hat, ich zitiere, wo Gott ausgeschlossen ist, ist das Prinzip Räuberbande in unterschiedlich krassen oder gemilderten Formen gegeben. Das beginnt sichtbar zu werden dort, wo das geordnete Umbringen unschuldiger Menschen, Ungeborener, mit dem Schein des Rechts umkleidet wird, weil es die Deckung des Interesses einer Minderheit hinter sich hat. Steht im Buch Wendezeit für Europa? Fragezeichen von Ratzinger. Auch ohne Darstellung der Behandlung von Präimplantationsdiagnostik, abgekürzt PID, Bioethik, Stammzellenforschung, Suizidassistenz, Embryonenverfügbarkeit für bestimmte Verfahren, ich habe leider keine Zeit, auf diese Dinge auch noch einzugehen, bleibt insgesamt die traurige Bilanz, dass die EU kein gemeinsames christliches Wertefundament mehr hat und nach meinem Eindruck auch nicht haben will. Die Europäische Union in ihrem derzeitigen Zustand ist weit davon entfernt, eine Wertegemeinschaft auf christlicher Grundlage zu sein. Ein verbindliches Ethos, eine Seele suchen wir vergebens. Ich darf ein erschütterndes Beispiel aus der jüngsten Zeit nennen. Es war der Tod von Alfie Evans, der Ende April 2018 in einem Kinderkrankenhaus in Liverpool verstorben ist. Trotz des Widerspruchs der Eltern und der Bereitschaft des Krankenhauses Bambino Gesù, den Jungen nach Rom zu überführen, gaben die Ärzte des Krankenhauses in Liverpool und der britische Supreme Court, das höchste britische Gericht, der Forderung der Eltern zur Weiterbehandlung ihres eigenen Jungen nicht statt. Daraufhin riefen die verzweifelten Eltern den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an, der den Antrag für unzulässig erklärte, da er in diesem Falle, man höre aufmerksam die Begründung, keine Rechte und Freiheiten aus der Konvention über die Menschenrechte in Europa verletzt sah. Das können wir nur als eine die Menschenwürde und die Menschenrechte grob verletzende Entscheidung einer Organisation vertreten, der wir für unsere Zukunft, ich bitte um Verständnis, wirklich kein Vertrauen mehr zu schenken bereit sind. Robert Kardinal Sara hat im November 2016, Autor des hochinteressanten, intelligenten Buchs Die Kraft der Stille, wo sehr viel Gedanken über die Bedeutung der Eucharistie vorgetragen wird. Dieser Kardinal hat gegenüber französischen Medien im November 2016 gesagt, ich zitiere, die größte Sorge besteht darin, dass Europa den Sinn für seine Ursprünge verloren hat. Es hat seine Wurzeln verloren und ein Baum, der keine Wurzeln hat, stirbt ab. Ich habe Angst, dass der Westen stirbt. Zitat Ende, Kardinal Sara. Also ich finde es besonders schön, dass jemand, der sich in Rom nicht mehr so deutlich öffentlich äußern darf, das Wichtige und Richtige, was er zu sagen hat, an anderen Orten dann noch sagt. Und ich schließe mit meinem letzten Kapitel 5, Rückkehr Europas zu seinen christlichen Wurzeln, indem ich meine wesentlichen Anliegen dieses Vortrages zusammenfassen darf. Wir, denke ich, gemeinsam wollen weiterhin ein Europa in Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir wollen eine Weiterentwicklung der EU, vor allem auch eine Stärkung ihrer Außen- und Verteidigungspolitik. Wir wollen eine vertiefte Integration, aber nur unter Wahrung von Solidität, Solidarität und Subsidiarität. Wir wollen eine gewährte Gemeinschaft, die sich in ihrer konkreten Politik zu ihren christlichen Wurzeln bekennt, anstatt nur noch auf Wachstum und eine Transferunion zu setzen, als ob das die wichtigsten Themen für die Zukunft seien. Und schließlich, wir wollen eine Gemeinschaft von Staaten, die auf ihre Identität, ihre Seele, das heißt auf eine christliche Gesinnung Wert legt, und die Achtung der Würde des Menschen über alles stellt. Wir wollen kein Europa auf der Grundlage von laizistischen oder sozialistischen Vorstellungen. Wir wollen keine neue Philosophie von Rezepten, von Visionären, die immer nur nach mehr Europa rufen. Wir wollen diese Vision auch nicht von Freimaurern aus dem befreundeten Frankreich oder aus anderen Mitgliedstaaten. Wir wollen keine Missachtung oder Umdeutung bestehender Verträge, je nach politischer Opportunität. Wir wollen keine Beschleunigung von bewusster und gewollter Migrationsüberflutung, die die äußere und innere Sicherheit der Nationalstaaten der Europäischen Union weiter schwächen würde. Wir wollen keine Zerstörung von Ehe und Familie durch Gender und Ehe für alle. Was heißt das überhaupt und wo wird eines Tages für alle der Schlussstrich gezogen? Und wir wollen keine Missachtung des Lebensrechts für das ungeborene Leben. Dass dieses ungeborene Leben der Europäischen Union nichts wert ist, haben wir zum Beispiel vor kurzem wieder erlebt, als die EU-Kommission eine europäische Bürgerinitiative zum verbesserten Tierschutz mit 1,1 Millionen Unterschriften angenommen und sie sehr rasch in konkrete Maßnahmen umgesetzt hat, aber die Initiative One of Us, die Ihnen bekannt ist, mit 1,9 Millionen Unterschriften zur Streichung von Finanzmitteln für Forschungsprojekte zum Töten menschlicher Embryonen verworfen hat. Auch hier sage ich deutlich, eine solche Europäische Union, die die Würde des Menschen niedriger einstuft als Tierversuche, entspricht nicht meinen Wertvorstellungen. Meine Damen und Herren, die Ziffer 30 der bereits eingangs geschilderten Pariser Erklärung, der ich mich uneingeschränkt anschließe, lautet, ich zitiere, Europa braucht eine neue Verständigung über die Moral. Zitat Ende. Der leider viel zu früh verstorbene Verleger und Publizist Michael Müller aus Aachen, Sie kennen ihn vielleicht durch das Magazin Komma, was er ja jahrelang herausgegeben hat. Er schreibt in einem Beitrag in dem von ihm herausgegebenen Buch Die leise Diktatur, so ist der Titel, dass die wahren Schlachten weder an der Börse noch beim Tarifkonflikt oder bei politischen Wahlen geschlagen werden, sondern, Zitat, der Kampf um die Civitas Dei, die Stadt Gottes, gegen die Civitas Terrena, die irdische Stadt, so lehrt uns Augustinus, dieser geistige Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Irrtum, ist das eigentliche Thema der europäischen Geschichte. Und das gelte auch heute noch. Zitat Ende, Seite 27. Wir als Christen, meine Damen und Herren, müssen für das Erste, also die Civitas Dei, kämpfen, auch wenn wir dabei ziemlich alleine sind. Denken Sie dabei an die Bedeutung der kleinen Herde. Ich habe ja im letzten Jahr über dieses Thema referiert. Ich denke, die täglichen Gebete werden uns dabei unterstützen und wir tun den Gegnern auch nicht den Gefallen, dass wir uns entmutigen lassen, so schwer es auch immer ist und möglicherweise noch schwerer werden wird. Ich danke Ihnen.
Sie hörten den Vortrag mit dem Titel Das neue Europa wurde auf den Fundamenten des christlichen Abendlandes gegründet. Es ist unsere Aufgabe, daran zu erinnern und uns für diese Werte einzusetzen. Es sprach Professor Werner Münch, ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und Kuratoriumsmitglied des Forums Deutscher Katholiken, das alljährlich seinen Kongress Freude am Glauben veranstaltet, auf dem dieser Beitrag im letzten Jahr aufgezeichnet wurde. Der Termin für 2019 steht auch bereits fest. Vom 14. bis 16. Juni lädt das Forum ein in das Stadttheater Ingolstadt. Alle Infos dazu im Internet unter forumdeutscherkatholiken.de. Nach der Musik hören Sie zum Abschluss unserer Sendung wieder einen Beitrag aus unserer Reihe Religion und Wissenschaft. Der Philosoph und Publizist Joseph Bordard stellt uns dann den französischen Genetiker Jérôme Lejeune vor. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.
Jérôme Lejeune. Des 25. Todestags von Jérôme Lejeune gedenken wir am 3. April 2019. Der Kinderarzt ist der Entdecker der genetischen Ursache des Down-Syndroms, das dreifache Vorhandensein des 21. Chromosoms, daher auch Trisomie 21. Als Mediziner forschte er an der Heilung dieses Gendefekts. Als Christ setzte er sich für das Recht auf Leben behinderter Kinder ein und damit auch gegen die Auswahl und Abtreibung von Embryonen mit Trisomie 21. Dafür wiederum hatte er mit seiner Entdeckung die diagnostischen Grundlagen geschaffen. Eine Tragik, die ihm sehr nahe ging. Lejeune war Mitglied der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Der heilige Papst Johannes Paul II., dessen persönlicher Freund er war, berief ihn zum ersten Präsidenten der 1994 gegründeten Päpstlichen Akademie für das Leben. Als Lejeune kurz darauf an Krebs verstarb, setzte sich Johannes Paul II. Für die Seligsprechung des Wissenschaftlers ein. Die Abtei Saint-Vandril hat die Eröffnung des Seligsprechungsprozesses postuliert. Mittlerweile wurde Lejeune zum ehrwürdigen Diener Gottes erhoben. Jérôme Lejeune ist ein großes Vorbild der Lebensrechtsbewegung. Seine Verteidigung des ungeborenen Lebens ist von zeitloser Bedeutung. Seine Erkenntnis sei allen Menschen ins Stammbuch geschrieben. Zitat: Die Humangenetik kann in diesem einfachen Glaubenssatz zusammengefasst werden. Am Anfang ist die Botschaft, und die Botschaft ist im Leben, und die Botschaft ist Leben. Und wenn die Botschaft eine menschliche Botschaft ist, dann ist das Leben ein menschliches Leben. Soweit Jérôme Lejeune.